Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
In Zeiten der vom Coronavirus erzwungenen Spielpause locken die Theater ihre Besucherinnen und Besucher ins Netz. Land auf, Land ab wird gestreamt. Mitschnitte von älteren Erfolgsstücken und kleinen Perlen von Publikumsrennern und Besonderheiten aus den Nebenspielstätten. Aber wie gut funktioniert das eigentlich, Theater im Netz? Um dieses Thema geht es auch im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da sprechen meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von Nachtkritik über die aktuelle Situation zwischen Stillstand und Online-Theater, unter anderem mit Monika Gintersdorfer von der Performance-Gruppe Gintersdorfer Klaassen und Regisseur Christopher Rüping. Wir hören mal, was er dort zum Thema Streaming zu sagen hat.
Ich glaube aber auch, dass wenn man Theater für einen digitalen Raum machen will, dann wird das wahrscheinlich für mich jedenfalls nicht so viel damit zu tun haben, einfach Inszenierungen, die für den analogen Raum entstanden sind, in den digitalen Raum reinzuhieven und durch Zusatzangebote versuchen aufzuwerten. Sondern ich glaube, es bräuchte dann richtig eigene Formate dafür, die es halt noch nicht gibt, mit denen ich keine Expertise habe, mit denen ich, an die ich mich jetzt so rantasten muss. Aber halt Inszenierungen, die weniger als so Einbahnstraße funktionieren, sondern die im besten Sinne interaktiv sind. Da läge dann irgendwie die Zukunft von einem Theater, das sich deutlich vom Film unterscheidet und für den digitalen Raum produziert ist und übrigens auch live stattfindet. Und ich glaube aber, dass wenn man jetzt Theater für den digitalen Raum machen würde oder was mich daran interessieren würde, wäre dann, dass es tatsächlich live ist und auch nicht archiviert wird und dass es anders funktioniert als ein Senden, einfach einem ästhetischen oder inhaltlichen Zusammenhang, sondern dass es Interaktion oder halt so Call and Response erfordert.
Sagt Regisseur Christopher Rüping im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den können Sie sich anhören bei uns auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Doch was Christopher Rüping da fordert, ein ganz eigenes Online-Theater, das stellt gerade das Theater Oberhausen auf die Beine. Gewählt hat man Die Pest, den Roman, den Albert Camus unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg fertigstellte und der nun ein Text der Stunde zu sein scheint. In Oberhausen wird diese Pest zur Serie mit Bürgerbeteiligung. Regie führt Bert Zander, der an vielen Theaterabenden von Christopher Rüping, Nicolas Stehmann, Barbara Frey und anderen als Videokünstler beteiligt war. Ich habe vor unserer Sendung auf digitalem Wege mit Bert Zander an seinem Arbeitsplatz sprechen können und ihn erstmal gefragt, wie man eigentlich Regie führt von der eigenen Wohnung aus.
Es ist im Grunde eigentlich nur eine Erweiterung dessen, was man natürlich vorher oder was andere Kolleginnen und Kollegen ja auch tun. Die Vorbereitungszeit führt man ja auch von zu Hause aus. Man trifft sich ja normalerweise auch mit Teams, man telefoniert mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das Schlimme und Tragische in unserer Zeit ist natürlich, dass wir das versuchen zu erweitern. Und von daher nutzen wir natürlich das. Es gibt ja verschiedene Software, und ich will da gar keine eigenen nennen, die Möglichkeit geben, dass wir miteinander in Räumen sind und uns dennoch nahe sind. Diese Räume sind natürlich nur digital im Moment. Aber tatsächlich, und wir sind ja schon einige Tage dabei, auch an Proben in diesen virtuellen Räumen. Und das ist relativ erstaunlich, auch mit älteren Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht so technikaffin sind, stellt sich eine Nähe her, die man sonst auch an einem Theatertisch hat, wenn wir über eine Figur reden, beziehungsweise über Spielweisen. Was ist das überhaupt, was wir da vorhaben? Und daher weiß ich noch nicht, wie sich das wirklich anfühlt, wenn wir nachher arbeiten und aufnehmen, nenne ich das mal, weil wir ja Theater aus verschiedenen Zimmern der Menschen in ihren Wohnungen aufnehmen und das später zusammensetzen. Von daher ist das für uns alle auch eine sehr ungewohnte Situation, aber es fühlt sich, das will ich eigentlich nur sagen, es fühlt sich erstaunlich nah und angenehm an.
Es ist also die Probe als Skype-Konferenz, so muss man sich das vorstellen.
Genau, wir sitzen alle beieinander, versuchen uns auch ein bisschen in die Augen zu gucken und uns zu spüren. Der Vorteil ist, wir kennen uns wirklich alle. Das ist eine sehr familiäre, sehr freundliche Atmosphäre. Ich wüsste nicht, wie das ist natürlich, wenn man komplett fremden Menschen begegnet, die man noch nie gesehen hat. Aber so ist das erstmal sehr angenehm.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie doch auch Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen zur Beteiligung aufgerufen. Was gab es denn da für eine Resonanz und welche Rolle spielen die denn, die da noch von außen dazukommen?
Die spielen eine sehr große Rolle. Also ähnlich wie bei meinem Vorgängerprojekt der Schuld und Sühne haben wir.
Das war auch schon ein Videoabend am Theater Oberhausen.
Das war schon ein Abend, wo sehr viele Kolleginnen und Kollegen, also 21 Spieler und Spielerinnen und 73 Mitwirkende aus der Stadt, schon nicht präsent im Raum waren und über Video auf den Wänden, also beziehungsweise man hatte tatsächlich das Gefühl, dass man sich mit denen in einem Raum befindet. Das war das große Experiment. Und auch da haben wir im Grunde schon ein bisschen an der Abwesenheit der Spielerinnen und Spieler gearbeitet. Und auch da gab es eben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, gab es die Erzählerinnen und Erzähler, das heißt Menschen, die wir angeschrieben haben, haben, auch mit einem Aufruf in der Zeitung, die sind uns auch wie beim letzten Mal jetzt sehr eifrig gefolgt. Und wir sind mit denen gerade im Austausch. Wir haben da auch schon die ersten Ergebnisse. Das heißt, wir haben in einer Fassung, einer Fassungsvorarbeit, suchen wir Teile und Sequenzen dieses Erzähltextes. Wir haben ja immer das Problem, wie gehen wir mit Dramatisierung von Romanen um? Also die Schönheit eines Romans, auch wenn manche Übersetzungen sich da ein bisschen querstellt, aber die Schönheit der Sprache, die ist ja immer sehr schwer auf dem Theater zu transportieren. Wenn Sie wissen, was ich meine, wenn wir das Dialogische, das Monologische verlassen und in eine Erzählform kommen. Und diese Texte und Ereignisse werden von den Oberhausenerinnen, oder das gibt natürlich auch Leute aus Nachbarstädten, werden beschrieben. Das heißt, wir gucken aus einer Art von Regnose, also auch eine Art Rückschau, gucken wir aus der Zukunft gemeinsam mit diesen Erzählerinnen, die sitzen in ihren Wohnungen und berichten über ein Ereignis, das die Pest heißt, aber wir haben keine Orte, wir haben die Originalorte des Romans weggelassen und sie reden über ein Ereignis aus der Zukunft heraus. Und das ist natürlich nicht ganz zufällig, dass wir das so machen und die Überschneidungen dessen, was die beschreiben, wie es der Welt gerade geht oder wie sie beschreiben, wie für sie der Frühling 2020 sich angefühlt hat, fühlt sich eben auch so an, wie das, was die Figuren oder was der Erzähler, der ja Rieu ist bei Camus, was der beschreibt. Der beschreibt es ja eben auch bei sich aus der Zukunft und lässt dann die eigentlichen Figuren, also bei uns die Schauspielerinnen und Schauspieler, in einer Jetzt-Welt, in der Gegenwart auftreten. Das sind im Grunde unsere zwei Ebenen. Wir haben also die Basisebene der Erzählerinnen und Erzähler, die aus ihrer Erinnerung nicht auswendig gelernt und auch nicht wortgetreu, sondern glaubhaft als Zeuginnen und Zeugen diese Geschichte nacherzählen können, die dann in den entscheidenden Stellen von den Spielerinnen und Spielern des Ensembles erzählt werden in der Gegenwart.
Dann gehen wir nochmal dieses kleine Stück zurück. Sie haben für das Theater Oberhausen, wie Sie bereits gesagt haben, diese Version von Dostojewskis Schuld und Sühne inszeniert. Sie haben es sozusagen schon mal durchgespielt. War denn dann allen Beteiligten am Theater klar, als es zum Shutdown kam, das ist jetzt unser Weg, da wollen wir sofort was machen, auch mit Ihnen sofort was machen?
Der Weg war ein wenig andersherum, würde ich sagen, weil ich hätte jetzt eigentlich Probenbeginn am Montag mit einem etwas anderen Stoff gehabt am Theater, in einer alten Zeche, eigentlich ein wunderbares Projekt, wo wir uns alle drauf gefreut haben. Und ich war zur Vorbereitung dessen auf Reisen und habe versucht, die Fassung dafür fertigzustellen. Und dann kam das alles und das war auch dem Reisen etwas sehr kompliziert. Und da war mir klar, dieses Projekt wird so nie stattfinden. Und ich hatte die Pest aus anderen Gründen sowieso schon im Kopf und hatte das gerade gelesen, dachte, komm, lass das mal überprüfen, können wir dahingehend eine Fassung machen. Und das stieß beim Theater, also eben bei Florian Fiedler und bei der Dramaturgin Nine Behrens sofort auf sehr großes Interesse und gesagt, komm, lass uns das einfach machen, das ist toll. Und dann haben wir uns hingesetzt und sofort angefangen, fernmündlich Fassungen zu machen und schreiben zu viert in ein Fassungsdokument hinein.
Florian Fiedler, der Intendant vom Theater Oberhausen. Ja. Das klingt jetzt trotzdem erstmal ziemlich klaustrophobisch, wenn ich da so aus der Zuschauerperspektive drauf schaue. Was erwartet mich denn da, wenn ich das anschaue? Die Figuren sind dann alle völlig isoliert für sich in ihren jeweils einzelnen Räumen oder entsteht da womöglich doch im Schnitt, den sie ja machen müssen, so etwas wie ein gemeinsamer Raum?
Genau, das ist der Part, den ich noch weggelassen habe, weil das ist teilweise sogar auch bei der Konzeptionsprobe schwer zu erklären ist, weil wir nämlich genau dann nochmal einen sehr wichtigen Transfer machen. Also nachdem wir diese Aufnahmen der Menschen gemacht haben, die auch miteinander proben und Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben zu allen nach Hause Kamerasets geschickt und Studio-Equipment und Molton, das sie alle bereits eingerichtet haben und stehen in verschiedenen Ecken und Winkeln ihrer Wohnungen und Mini-Studios, die man sich zu Hause eingearbeitet hat. Wir haben dazu ein Storyboarding, das heißt, da schieben wir die erstmal bei uns im Schnitt zusammen und da sind sie bei uns in dem Fall vor schwarzem Hintergrund und dann kommt aber der entscheidende Transfer. Wir transferieren diese dann in die Stadt. Das heißt, wieder mit dem Mittel dessen, was ich eigentlich beruflich mache, nämlich dem, wie erzählen wir mit Video trotzdem eine Geschichte, gehen wir aus dem leeren Theater. Das wird auch jedes Mal der Beginn einer Episode sein. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass wir quasi ein Team haben. Das ist sowohl in Oberhausen unterwegs nachts als auch an nicht erkennbaren Orten hier in Berlin, die nachts an Häuser projizieren, nachts in Wohnungen Menschen, die auf Stühlen sitzen, die aber in Oberhausen aufgenommen sind, damit wir das Ganze zum Leben erwecken und damit drei Leute an einem Tisch sitzen können, die aber jeder zu Hause an ihrem eigenen Tisch in der Küche gesessen haben, aber da in schwarzen Molton gehüllt nach genaueren Vorgaben von uns. Und wir fügen das zusammen und fügen das wieder dann in einer Küche zusammen. Und das ist das, was wir am Ende sehen.
Ist das vielleicht sogar auch so ein bisschen ein in Erfüllung gegangener Traum für einen Videotheaterkünstler, dass sich jetzt ganz neue Möglichkeiten auftun? Oder ist es doch eine Improvisation oder ein Kompromiss zu dem, was man eigentlich machen möchte?
Naja, die einen könnten sagen, es ist ein Albtraum, aber es ist natürlich auch eine große Chance. Das ist ja das, was auch Christopher Rüpping sagt, in dem Fall, dass man oder viele andere Leute auch sagen, mal gucken, was uns generell auch als Gesellschaft passiert, so auch als Theater. Natürlich ist es für mich als jemand, der seit 20 Jahren in dem Beruf ist und immer, Sie wissen das ja selber, wie man auch Video im Theater teilweise rezipiert, da bin ich ja sehr viel natürlich in einer anderen Welt unterwegs. Das heißt, etwas, was das Video im Theater bestenfalls hinzufügen kann und nicht weglassbar ist, in dieser Zwischenwelt zu leben und zu arbeiten und dort Fantasien zu entwickeln. Und insofern gebe ich Ihnen ein bisschen recht, ist es natürlich auch eine traumhafte Herausforderung für uns alle und auch für mich zu sagen, lass uns das doch einfach die Schraube ein bisschen konsequenter weiterdrehen und versuchen, eine andere Erzählform zu finden, als wir sie bisher hatten.
Das heißt, Sie glauben auch, dass man durch diese Shutdown-Krise der Theater durchkommen kann mit solchen Projekten und dass das eigentlich auch etwas ist, was jetzt auch vielleicht für die Zukunft, für die Zeit danach durchaus von den Theatern gefördert und vorangetrieben werden sollte?
Das kann ich natürlich nicht für die anderen sagen oder für die Theater im Allgemeinen oder für die Theaterlandschaft sprechen. Ich kann das natürlich nur von mir aus beschreiben, ganz egoistisch, indem ich hoffe, dass wir natürlich damit durch den Shutdown etwas ausprobieren können, was wir sonst nicht hätten ausprobieren können. Also wo eine Art von Kunst- und Kulturförderung, denn das sind wir ja als Angestellte oder als freie Künstler, die an Theatern schaffen, dass wir die Chance gerade haben, etwas auszuprobieren, eben, das man normalerweise in einem normalen Spielbetrieb schwer umsetzen könnte, in der Radikalität, in der wir das jetzt machen müssen und können und dadurch dürfen.
Sagt Bert Zander, Videokünstler und Regisseur. Seine Online-Theaterserie Die Pest nach Albert Camus sollte eigentlich am 20. April starten, wurde jetzt aber kurzfristig verschoben. Die erste Folge ist ab dem 27. April abrufbar bei theater-oberhausen.de.